Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Off-Topic Special, der Tag der Toten. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem weiteren Off-Topic-Special von Metal Markus Metal Podcast. Falls ihr jetzt zum ersten Mal hier dabei seid, erstmal herzlich willkommen an euch. Und vielleicht stellt ihr euch dann ja auch die Frage, was zum Teufel ist denn bitte ein Off-Topic-Special? Folgende Erklärung von mir also dazu. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Metal. Das ist jetzt ja auch wenig verwunderlich, wenn Metal-Podcast draufsteht. Hier gibt es also normalerweise Interviews, Albenvorstellungen, Konzertberichte oder manchmal auch, wie ich es selbst gerne nenne, Nerd-Talk und Fanboy-Alarm rund um Metal. Aber neben Metal habe ich natürlich auch andere Hobbys und Leidenschaften und eine davon ist ganz klar Hörspiele. Und an welcher Hörspielserie kommt man natürlich nicht vorbei? An den drei Fragezeichen. Und daher nutze ich dieses Medium hier von Zeit zu Zeit auch, um eben mal über Hörspiele und in diesem speziellen Fall dann wieder über die drei Fragezeichen zu sprechen. Noch eine ergänzende Anmerkung zu Beginn. Specials sind grundsätzlich vollkommen ungeschnitten. Heißt also, wenn ich mich jetzt hier verhaspel oder so, grammatikalisch mal völlig daneben liege, gehört das ganz einfach dazu. Das soll hier eine authentische Momentaufnahme sein. Und von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit, wenn ich ein wenig meine Meinung kundgebe zu der neuesten Folge der drei Fragezeichen. Sie hört auf den Titel Der Tag der Toten, hatte ich bereits eingangs gesagt, und es ist die Folge mit der Nummer 230. Hörspiel-Nerds wissen jetzt, okay, also ist es der 229. Fall, weil die 29. Folge der Hörspielserie ja nur aus Musik bestand. Bevor wir jetzt in die Folge selbst eintauchen, möchte ich euch mal folgende Frage stellen. Kennt ihr das? Ihr lest einen Titel und seht das Coverbild und in eurem Kopf läuft sofort ein Film ab, weil ihr euch irgendwie versucht vorzustellen, worum es in dieser Folge gehen könnte. Das ist bei mir nicht oft so, weil manche, Titel sind jetzt ja nicht so, dass man unbedingt irgendwas damit assoziieren kann, aber bei Der Tag der Toten in Verbindung mit dem Cover hat das bei mir sofort funktioniert. Vor meinem geistigen Auge habe ich Justus, Peter und Bob gesehen, die an einem der Umzüge, die am Tag der Toten ja stattfinden, mit dabei sind. Umgeben von Skeletten und wild verkleideten Leuten, sie verfolgen irgendwen und ganz klar war für mich, es muss ein Showdown auf einem Friedhof geben. Ja, meine Erwartungshaltung ist nicht so ganz erfüllt worden, das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, aber das ist ja letzten Endes nur mein Problem. Der Autor weiß ja nicht, was in meinem Kopf so passiert, wenn ich einen Titel lese, aber so viel sei verraten, ein Showdown auf einen Friedhof gibt es auf jeden Fall in dieser Folge, auch wenn Showdown vielleicht ein bisschen hochgegriffen dazu ist. Starten wir flockig rein in die Folge selbst mit der Inhaltsangabe. Was steht also hinten auf der Plattenhülle oder CD-Hülle oder auch auf der Kassettenhülle? Mein Zitat stammt jetzt wirklich von der Platte. Hier steht: Skelette säumen Lines Weg. Seit Tagen begegnen sie ihm auf Fotos, in der Post oder gar persönlich. Überall sieht der junge Mann die knöchernen Gestalten. Verzweifelt wendet sich Lines an Justus, Peter und Bob. Können die drei Detektive ihm helfen, herauszufinden, was hinter diesen rätselhaften Begegnungen steckt? In Lines rufen die Skelette Erinnerungen an seine Kindheit hervor. Dinge, die er lange verdrängt hat. Wer will hier die Geister der Vergangenheit wecken? Die drei Fragezeichen übernehmen den Fall. Ja, hier kann man direkt schon mal sagen, die Inhaltsangabe trifft den Kern der Sache erstaunlich gut. Und genau hier könnte man sich dann auch die Frage stellen, okay, warum heißt die Folge denn Tag der Toten und nicht, keine Ahnung, der Fluch der Skelette oder die rätselhaften Skelette oder sonst was? Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, sie aber noch hören möchtet, solltet ihr jetzt vielleicht nicht weiterhören, denn ich kann jetzt hier natürlich nicht spoilerfrei erzählen, was im Endeffekt der große Aufhänger der Geschichte ist. Ich versuche das jetzt mal wie folgt. Lines ist also der Auftraggeber der drei Detektive und ihn suchen Skelette heim. Die Ursache dafür ist, dass eine Gruppe von Ganoven versucht, etwas herauszufinden. Lines Vater war vor vielen Jahren an einem Überfall beteiligt, bei dem Diamanten erbeutet wurden. Die hat er dann mitgenommen und hat sie in einem Stoffkänguru seines Sohnes, also von Linus, versteckt. Dieses Stoffkänguru ist das, was in dieser Folge letzten Endes gesucht wird, weil man weiß, in dem Känguru sind diese Diamanten drin. Allerdings weiß niemand, wo das Känguru abgeblieben ist. Also, naja, man weiß es schon, denn Linus' Vater ist unmittelbar nach diesem Überfall verstorben. Linus selbst war da noch sehr jung, 4 Jahre muss er ungefähr gewesen sein, und als sein Vater beerdigt wurde, hat er dieses Stoffkänguru namens Jumpy in das Grab seines Vaters geworfen und es ist dann vermeintlich, dazu später mehr, mit seinem Vater beerdigt worden. Da sein Vater aber auf einem Armenfriedhof beerdigt worden ist, wo es keine Grabsteine gibt, sondern nur Nummern auf den Gräbern, weiß niemand jetzt, wo Linus' Vater begraben liegt. Das ist letzten Endes der Aufhänger und man versucht, Linus' Erinnerung zu aktivieren, um herauszufinden, wo sein Vater begraben liegt, um letzten Endes an Jumpy, das Stoffkänguru, zu kommen, in dem diese Diamanten seit langer Zeit schlummern. Und um eben seine Erinnerung zu aktivieren, verkleiden sich die Leute als Skelette oder lassen ihm Zeichnungen von Skeletten zukommen, weil sein Vater ist verstorben bei einem Unfall und das ist genau an einem dieser Umzüge zum Dia de los Muertos, wie es eben fachmännisch richtig heißt, oder eben am Tag der Toten passiert. Das ist grob zusammengefasst die Geschichte und ich finde, das ist eigentlich relativ spannend erzählt. Der Einstieg in die Geschichte ist solide gemacht, es wird immer schön der Faden weitergesponnen, es passieren neue Ereignisse, es treten neue Figuren auf und man weiß halt nie so genau, wer jetzt eigentlich was hier im Schilde führt, wer ist jetzt einer von den Guten, wer ist eher einer von den Bösen, also Bösen in Anführungsstrichen, und wer ist einfach nur durch Zufall dabei. Die Info kann man hier direkt mal vorab noch mitgeben. Letzten Endes hängt eigentlich fast jeder, der in dieser Figur, der in dieser Geschichte auftritt, da war er der Versprecher, also jeder, der in dieser Geschichte irgendwie auftritt, hat auch etwas mit dieser ganzen Sache zu tun und sei es nur als Informationsgeber. Und wenn man nicht Informationsgeber ist, ist man grundsätzlich einer von den bösen Buben, in Anführungsstrichen. Erzählt ist die Geschichte soweit, wie ich finde, ganz gut. Ich habe so ein paar Probleme, wenn ich ehrlich bin, mit dem zeitlichen Ablauf, um den es hier geht. Also Linus war 4 Jahre alt, als sein Vater verstorben ist und als er dann Jumpy in dieses Grab geworfen hat und man versucht jetzt eben seine Erinnerung zu aktivieren. Und ich frage mich immer, wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich seit damals vergangen? Es müssen auf jeden Fall mehr als 10 Jahre sein. Klar, Linus ist eindeutig älter, denn es heißt, es gibt keine Unterlagen, die älter als 10 Jahre sind über diesen Friedhof, wo sein Vater begraben ist. Genau deshalb muss man ja seine Erinnerung aktivieren. Es müssen also mehr als 10 Jahre sein und ich würde Linus mal mindestens auf Mitte 20 schätzen, was dazu führen würde, dass das Ganze 20 Jahre her sein muss. Und die Leute, die gemeinsam mit seinem Vater den Überfall begangen haben, saßen, zumindest 2 von ihnen, im Knast. Jetzt habe ich mich gefragt, haben die jetzt wirklich 20 Jahre im Knast gesessen? Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie lange man für einen Raubüberfall im Gefängnis sitzt. Bei der amerikanischen Rechtsprechung habe ich da keine Ahnung. Aber das war halt sowas, wo ich dachte, passt das zeitlich denn so ganz? Naja, weiter geht es darum, die Freundin von Linus, Sonja, die steckt natürlich auch mit den bösen Buben unter einer Decke, weil einer der beiden ist ihr Onkel. Sie bandelt ja aber schon etwas länger mit Linus wahrscheinlich an, aber irgendwann wird erwähnt, die beiden anderen Ganoven sind erst seit 2 Wochen, vielleicht auch 2 Monaten, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, aus dem Knast raus. So, die gute Sonja hat aber auch einen Schlüssel für Linus' Wohnung und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wie lange kennt er sie denn und wie gut meint er sie zu kennen, dass er ihr den Schlüssel zu seiner Wohnung schon gibt? Oder, kann ja auch vielleicht sein, vielleicht hat man die ganze Aktion ja auch schon lange aus dem Knast heraus geplant. Mag sein, ist halt so ein Punkt, wo ich persönlich dachte, klingt ein bisschen eigenartig. Was mir ansonsten noch auffällt, ich hatte schon erwähnt, ja, jeder steckt da irgendwie böse mit drin. Auch der Vermieter von Linus, Mr. Zimmerman, spielt eine Rolle hierbei. Und er selbst sagt, ja, er hat schon, als noch der kleine Junge mit seiner Mutter bei ihm gewohnt hat, gemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das würde ich jetzt mal so verstehen, dass Linus und seine Mutter unmittelbar nach dem Tod des Vaters schon dort eingezogen sind, wo Mr. Zimmerman ihnen eben das Haus oder die Wohnung vermietet hat. Nein, es ist eine Wohnung, sie wohnen in einer Wohnung. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wohnt Linus denn jetzt immer noch da, wo er auch mit seiner Mutter gewohnt hat, wenn sein Vater auf einem Armenfriedhof beerdigt worden ist? Ich weiß, letzten Endes ist das Ganze ursprünglich mal eine Serie für Kinder und man sollte das Ganze jetzt vielleicht nicht zu sehr durchdenken. Aber es sind halt so die Dinge, die mir beim Hören, beim mehrmaligen Hören, wirklich aufgefallen sind. Und das Ganze klingt jetzt wahrscheinlich auch wesentlich schlimmer, als es ist. Das sind so Randbemerkungen meinerseits, die mich nicht davon abhalten zu sagen, mich hat die Geschichte in Summe wirklich gut unterhalten. Was mir nicht immer ganz so gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie das Ganze erzählt wird. Und dazu möchte ich dann jetzt mal kommen, wenn es so langsam Richtung Finale geht. Da ist man also auf diesem Friedhof, auf dem es Grabsteine nur mit Zahlen drauf gibt und nicht eben mit Namen. Und die drei Fragezeichen und auch Linus belauschen die bösen Buben dabei, wie sie dabei sind, eines der Gräber auszuheben, weil sie meinen, sie hätten jetzt das richtige Grab endlich gefunden. Leider haben sie sich aber geirrt. Und was machen sie dann? Sie stehen im geöffneten Grab und sagen, lass uns das alles nochmal durchgehen. Und fangen dann an, sich gegenseitig zu erzählen, was damals passiert ist. Also, ja, dann haben wir den Überfall begangen. Ja, und dann haben wir Linus Vater die Diamanten ja mitgegeben. Und wir haben nur den doofen Modeschmuck behalten. Ja, und dann waren wir da am Kindergarten, wo auch Linus war. Ja. Und dann ist der Idiot weggerannt und wurde von dem LKW überfahren. Ja, aber er hat ihm das Känguru gegeben. Ja, also natürlich läuft dieser Dialog leicht anders ab. Aber es ist halt so ein, ja, klassischer Hörspielmoment, wo man sich denkt, okay, das würde niemals wirklich so passieren. Aber auch hier gilt, hey, es ist ein Hörspiel. Da muss man halt mit leben. Es hat mich zum Schmunzeln gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Hand gegen den Kopf geschlagen habe und gedacht habe, oh mein Gott, Leute, was habt ihr euch denn da einfallen lassen? Irgendwie muss das Ganze ja vonstatten gehen. Und ganz im Ernst, dann doch lieber, wie ich finde, auf diese Art und Weise, als wie es früher oftmals war, mit einem endlos langen Justus Jonas Monolog, weil er sowieso schon alles weiß. Weil spätestens bei dieser Folge hätte ich mich wirklich gewundert, wenn er das alles, woher auch immer, gewusst hätte. Was ist bei einem Hörspiel immer noch wichtig, außer der Geschichte? Klar, die Sprecher. Und ich muss sagen, bei dieser Folge haben sie mir richtig, richtig gut gefallen. Was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist der Umstand, dass die, nennen wir sie mal wirklich Bösewichte, hier nicht auch wie Bösewichte sprechen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist nämlich eine Entwicklung, die es eine Zeit auch bei den drei Fragezeichen sehr stark gab. Wenn also irgendjemand ein böser Bube sein soll, hat man grundsätzlich so, ja, eine ganz bestimmte Art und Weise des Sprechens an den Tag gelegt, was ich immer so ein bisschen Benjamin Blümchen-mäßig finde, so nach dem Motto, eine böse Person musst du allein schon an ihrer ganzen Ausdrucksweise erkennen. Das fand ich ein bisschen blöde und da gab es in der jüngsten Vergangenheit ein paar Folgen, wo man direkt beim ersten Hören wusste, ach so, das ist also jetzt einer von den finsteren Gesellen, weil der schon so redet, so, was willst du denn, Dickerchen? Ne, also ihr wisst, was ich meine. Das ist hier erfreulicherweise nicht der Fall. Allgemein sind die Sprecher auch relativ hochkarätig, also Helmut Zierl ist hier zu hören, den man schon sehr oft in Hörspielen hören konnte. Katja Brügge ist mit dabei, Brügger, nicht Brügge, Götz Otto, ja, das ist schon ein sehr ansprechendes Ensemble und die geben alle, wie ich finde, ziemlich gute Leistungen hier ab. Bisschen blöd ist vielleicht der Umstand, dass die Rolle von Katja Brügger hier mit Ruby auf dem Backcover bezeichnet wird und nicht, naja, so wie sie erstmal auftritt, sie ist nämlich getarnt als Putzfrau erstmal unterwegs und wenn man also hinten drauf guckt und dann den Unterhaltungen folgt, Ruby, Ruby, weiß man, ah, okay, da hat auch jemand was Falsches behauptet und steckt irgendwie letzten Endes mit drin. Kann man sich sicherlich sehr lange drüber aufregen, wenn man es möchte, finde ich aber gar nicht so schlimm, weil man muss ja nicht die Sprecherliste lesen, bevor man das Hörspiel dann hört. Musikalisch, ja, das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich wirklich sagen muss, hier hätte man nach meinem Ermessen noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn man noch ein bisschen mehr Wert auf Atmosphäre gelegt hätte. Eine sehr schöne Szene, die es in diesem Hörspiel gibt, ist eine Hypnose-Szene, in der Linus hypnotisiert wird, um sich daran zu erinnern, was halt vor vielen Jahren passiert ist, beziehungsweise er soll versuchen, sich zu erinnern, warum er beim Anblick von Skeletten auf einmal so panisch wird. Sprechermäßig ist das wirklich toll umgesetzt, weil auch der Sprecher von Linus, namentlich Nico Alexander Wilhelm, sich kurzzeitig wieder in ein kleines Kind verwandelt, weil das, woran er sich erinnert, ja so lange her ist. Das, finde ich, ist wirklich sehr schön gemacht und das trägt zur Atmosphäre auch bei. Aber hier hätte ich gedacht, hier hätte man vielleicht ein bisschen mehr bedrohlichere Musik nutzen können. Vielleicht hätte man auch die Szenerie komplett noch darunter legen können. Also ungefähr so, dass man Linus Stimme hört, wie er erzählt, was ihm passiert und man das Ganze dann auch mit den entsprechenden Sounds noch unterlegt. Kritik meinerseits muss jetzt natürlich nicht sein, aber der Deutsche ist ja nicht zufrieden, wenn er nicht zumindest ein bisschen was zu meckern findet. Ich habe es vorhin schon gesagt, das klingt jetzt vielleicht in Summe schlimmer, als es eigentlich ist, denn bei allem, was ich jetzt hier so angemerkt habe, könnte man ja denken, Markus hält das für ein komplettes Schrotthörspiel. Nein, das ist auf keinen Fall so. Mich hat diese Folge wirklich sehr gut unterhalten. Ich habe sie mir in kürzester Zeit relativ oft angehört und habe mich immer wieder gut unterhalten gefühlt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, von den Folgen, die im Jahr 2024 erschienen sind, halte ich sie entweder sogar für die beste in diesem Jahr oder für eine der beiden besten. Gehen wir das mal logisch durch. Das Jahr wurde eröffnet mit der Folge 225, einer Jubiläumsfolge mit dem Titel Der Puppenmacher. Habe ich persönlich mich sehr drauf gefreut, weil ich die langen Jubiläumsfolgen vom Grundsatz immer mag. Aber ich muss gestehen, beim Puppenmacher hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die Handlung eigentlich gar nicht für eine so lange Geschichte letzten Endes geeignet war und man das Ganze hier und da ein bisschen gestreckt hat durch, sagen wir mal, zusätzliche Dialoge, die man sich zwar ganz nett anhören kann, die aber nicht wirklich die Geschichte voranbringen. Also wenn ich da an andere Jubiläumsfolgen denke, würde ich diversen anderen den Vorzug geben. Auch hier gilt, der Puppenmacher ist nicht schlecht, nach meiner Wahrnehmung, aber naja, für ein Jubiläum vielleicht ein bisschen zu wenig an Inhalt, der da geboten wird. 226 war dann ja Die Spur der Toten. Wenn ich mich jetzt nicht beim Titel völlig irre, auf jeden Fall die vierte Folge mit Clarissa Franklin. Entweder liebt man sie oder man hasst sie, ist mir auch klar. Ich mag die Folgen mit ihr immer sehr gerne, weil ich Judy Winter als Sprecherin einfach super finde. Und von daher hat mir diese Folge auch sehr gut gefallen und wäre eben mein zweiter Pick, wenn ich sagen würde, beste Folge in diesem Jahr, entweder diese oder der Tag der Toten. Mir hat die Folge gut gefallen, weil ich hier auch die atmosphärische Umsetzung richtig gut gelungen fand. Dann gab es mit 227 die Melodie der Rache. Ja, das war eine dieser Folgen, wo der Titel mal wieder gefühlt überhaupt nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hatte und wo der Titel einem ja eigentlich auch schon relativ viel darüber verrät, worum es letzten Endes geht. Denn ja, da möchte sich irgendjemand an dem guten Peter rächen. Also nicht am Peter Shaw, sondern ihr wisst schon, an dem anderen Peter, mit dem man ja auch einen kleinen Running Gag in dieser Folge gemacht hatte. Die 228, ja, Der Ruf der Krähen, da möchte ich lieber den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Das ist für mich ganz klar die schlechteste Folge, die in diesem Jahr erschienen ist. Weil, also, André Minninger hat bestimmt auch viele gute Geschichten geschrieben, aber Der Ruf der Krähen ist eine, die nicht dazu zählt. Also, das fand ich wirklich sehr, sehr weit hergeholt und an den Haaren herbeigezogen. Und selbst mit dem Argument, im Ursprung ist das ein Hörspiel oder eine Serie für Kinder, zieht das bei mir trotzdem nicht. Also, nee, das war für mich das persönliche Lowlight, ganz klar. Und dann gab es natürlich noch die 229, das Drehbuch der Täuschung. Habe ich auch ein Off-Topic-Special zu gemacht. Die fand ich vom Kern relativ gut eigentlich, wobei man natürlich mit diesem Umstand leben muss, dass das alles eine sehr konstruierte und inszenierte Handlung ist. Genau darum geht es ja letzten Endes. Aber ja, das hat mir in Summe dann nicht so gut gefallen wie Der Tag der Toten. Das finde ich wirklich, ist entweder die beste oder eine der beiden besten Folgen aus diesem Jahr. Das erstaunt mich sogar ein bisschen, weil das Ganze ist geschrieben worden von Marco Sonnleitner. Der ist schon relativ lange bei den drei Fragezeichen dabei. Sein erstes Buch müsste aus dem Jahre 2003 sogar stammen. Also schon über 20 Jahre schreibt er für diese Serie. Und in meiner Wahrnehmung war Marco Sonnleitner immer so derjenige, der so die, ich nenne sie mal, die Quotenfälle geschrieben hat. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn dann mal wieder Fußball-WM oder EM ist, gibt es grundsätzlich, zumindest war es lange Zeit so, eine Drei-Fragezeichen-Folge, die sich in irgendeiner Form mit Fußball beschäftigt. Und Marco Sonnleitner hat da immer gerne gesagt, jo, mach ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihn jemand gefragt hat und er gesagt hat, jo, mach ich. Aber auf jeden Fall hat er oftmals Geschichten rund um das Thema Fußball geschrieben. Kann man sehr gut nachvollziehen. Ihr könnt ja mal auf rockybeach.com vorbeischauen und euch dann die Einträge dort angucken, die Marco Sonnleitner für die Serie beigesteuert hat. Da sind dann relativ viele Titel bei, die Fußball oder auch Sieg irgendwie im Titel tragen. Und auch ansonsten war Marco Sonnleitner in meiner Wahrnehmung jemand, der gerne auf so hippen Themen dann rumgeritten ist. Also GPS-Gangster hat er zum Beispiel mal gemacht oder auch sonst. Themen, die gerade halt irgendwie im aktuellen Zeitgeist angesagt waren, hat er dann gerne versucht, in den Kontext der drei Fragezeichen zu bringen. Von daher war ich von dieser Folge sehr angenehm überrascht, denn hier versucht er das ja nicht. Also der Tag der Toten, Dia de los Muertos, ist jetzt ja nichts, was brandneu ist oder so. Das gibt es seit Jahren, Jahrzehnten. Das hat mir wirklich gut gefallen und früher war es immer so, wenn ich gehört habe, ja, die Geschichte ist von Marco Sonnleitner, war ich immer so ein bisschen erschrocken. Von daher habe ich es mir ja irgendwann wirklich angewöhnt, gar nicht mehr darauf zu achten, von wem die Geschichte ist, sondern sie mir erstmal anzuhören und hinterher so nach dem Motto zu versuchen, von wem könnte die denn wohl sein? Und hier kann ich ganz klar sagen, wäre ich nicht darauf gekommen, dass diese Geschichte von Marco Sonnleitner ist. Ja, Leute, das war es soweit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meiner kurzen, ja, Analyse ist vielleicht etwas hochtrabend, aber bei meinem kurzen Gedankenaustausch zu dieser Folge. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr, wo auch immer ihr über diesen Podcast gestolpert seid, ihr einfach mal darunter kommentiert, was ihr von der Folge haltet, wie ihr die Punkte so seht, die ich hier angesprochen habe. Oder auch gerne mal sagt, wieso eure Top-Folge des Jahres war, was ihr zu meinem Ranking sagen würdet. Ihr könnt das gerne dann auf Facebook oder Insta machen, je nachdem, wo ihr über den Podcast gestolpert seid. Oder wenn ihr auf Spotify hört, auch gerne direkt auf Spotify als Kommentar zu dieser Folge das Ganze hinterlassen. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es dann demnächst weitergeht. Im neuen Jahr erwartet uns natürlich schon die nächste Folge der drei Fragezeichen. Die Nummer 231 wird es dann sein und sie trägt den Titel Der dreäugige Schakal. Und da kann ich jetzt auch schon sagen, freue ich mich auch direkt schon drauf, denn das Cover sieht auch mal wieder schön, na, pseudodüster nennen wir es mal aus. So gruselig, wie das Bild aussieht, wird die Folge vielleicht da nicht werden. Aber das sind so Dinge, die für mich klassisches Drei-Fragezeichen gut sind, ne? Gespensterschloss etc. Solche Dinge. Da bin ich immer sehr, sehr gerne mit dabei und bin schon sehr gespannt, was es diesmal wird. Und ich hoffe, dass es nicht wieder so ein überinszenierter Unfug wird, wo man am Ende denkt, aha, das war jetzt aber eine ganze Menge Aufwand für ein gar nicht mal so lukratives Endresultat. So viel also dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir gerne einen Kommentar da und wir hören uns dann sicherlich bald wieder beim nächsten Off-Topic-Special zu den drei Fragezeichen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich muss jetzt ganz schnell los zu meinem Nebenjob bei Sexsendler.